Herzlich willkommen zu unserer Sendung Leben. Ich bin Ursula Voss-Henrich, schön, dass Sie dabei sind. Zeit, ins Grüne zu gehen an diesem Sonntag. Und falls Sie selbst keinen Garten, keine Laube oder Datsche haben, ich werde Sie in der nächsten halben Stunde auf eine Tour durch einige Parks und Gärten in Berlin mitnehmen.
Ein guter Park sollte ausreichend Grünflächen haben, ausreichend Platz bieten für all die Leute, die Erholung suchen.
Also ich weiß noch, dass du eigentlich gerne Eichhörnchen füttern gehst und deswegen irgendwie, ich weiß nicht, was nimmst du damit? Erdnüsse oder sowas? Also das machen wir auch gerne.
Oder mal am Laubblatt verharren oder am Grashalm. Also man möchte jetzt irgendwie nicht wirklich geleitet und gelenkt werden, sondern seiner Seele freien Lauf lassen oder seine Sinne halt atmen lassen. Es ist einfach auch ein Hochgenuss, den Vögeln zu lauschen, finde ich, die Insekten zu beobachten, zu atmen.
Und was lieben Sie an und in Berliner Parks? Vielleicht entdecken Sie in den nächsten Minuten einen neuen, interessanten Garten. Es gibt gleich ein paar Geheimtipps. Wir gratulieren auch dem Britzer Garten zum 40. Geburtstag und hören, dass die Berliner Friedhöfe inzwischen mehr zur Erholung als zum Trauern besucht werden. Mehr dazu in der nächsten halben Stunde. In die Kategorie Geheimtipp gehört der Leise Park im Prenzlauer Berg. Er heißt so, weil die Nachbarinnen und Nachbarn wohl den Wunsch nach Ruhe hatten. Der Leise Park befindet sich auf einem ehemaligen Friedhof, auf dem es seit 1970 keine Bestattungen mehr gibt. Ein paar alte Grabsteine wurden aber belassen, ansonsten ist der Park verwildert. Und das lieben nicht nur Kinder. Josephine Janert hat ihn entdeckt und sich dort mit Spaziergängerinnen und Erholungssuchenden unterhalten.
Also mein Lieblingspark vor der Haustür ist tatsächlich hier der Leise Park, in dem wir gerade sind, weil ich hier unmittelbar um die Ecke wohne und das ist für mich so ein kleiner Ort der Stille.
Wir spielen hier, wir ruhen uns aus, wir klettern, wir genießen den Park hier. Das ist unser Lieblingspark. Die Kinder dürfen in den Bäumen klettern, das darf man woanders nicht.
Und ansonsten gehe ich auch gerne mal in den Friedrichshainpark, allerdings nicht mehr am Wochenende, da ist es mir zu voll.
Was mich auch ein bisschen stört im Friedrichshainpark, ist, dass da mittlerweile alles so abgezäunt ist im Park und dann heißt es, ja, das muss jetzt alles ganz grün und wir machen hier am besten Umweltkernzone Römisch 3. Und in Wirklichkeit stehen die ganzen Bäume einfach auf dem Schuttberg, auf dem alten Bunker und jetzt wird da wirklich hermetisch alles abgeriegelt mit irgendwelchen Zäunen und wir wohnen hier einfach in einer Großstadt, das sollte sich jeder bewusst machen. Das ist, was mich auch ein bisschen stört, dass da jetzt alles eingezäunt wird.
Was soll ein Park leisten und wie viel Parkordnung muss sein? Da gehen die Geschmäcker weit auseinander. Auf alle Fälle ist das mit dem Müll immer ein Problem. Auch am Weißen See. Für ein gutes Miteinander sollen nun sogenannte Parkläufer sorgen. Miron Tenenberg hat das Team bei einem Kontrollgang begleitet.
Ein ruhiger Nachmittag unter der Woche im Park am Weißen See. Am südlichen Ufer, genau zwischen Strandbad und dem Ausflugslokal Milchhäuschen, das gerade renoviert wird, steht die im vergangenen Herbst aufgestellte Plauderbank. Wer sich hier hinsetzt, signalisiert Redebereitschaft. So steht's jedenfalls auf dem Schild neben der Bank. Jetzt sind allerdings zwei Männer in grünen Jacken und mit tief sitzenden Wollmützen über die Bank gebeugt und hantieren mit einer Sprühdose. Auf den Jacken der beiden Männer steht der Schriftzug Parkläufer. Einer der beiden Männer ist Abdel Haag.
Wir entfernen Graffiti. Ja, weil es besprüht wurde. Die Bank ist eine Plauderbank. Und die muss natürlich sauber sein.
Dafür besprühen die beiden Parkläufer die entsprechenden Stellen der Bank mit Graffiti-Entferner und schoben ihn dann samt der vorigen Sprühfarbe ab.
Es klebt, ne?
Mit dabei ist auch Lilly Schott vom Parkmanagement. Unter anderem koordiniert sie für die Plauderbank sogenannte freiwillige Plaudertaschen, also Menschen, die sich ehrenamtlich zu festen Uhrzeiten auf die Bank setzen, um mit anderen ins Gespräch zu kommen.
Der Hintergedanke ist einfach, dass das Thema Einsamkeit immer mehr in der Gesellschaft zunimmt und wir wollen uns aktiv dafür einsetzen, dass es ein weniger starkes Problem ist.
Und dafür kümmert sich das Unternehmen Think SI hoch 3 seit dem Sommer 2023 im Auftrag des Straßen- und Grünflächenamtes des Bezirkes Pankow um den Park am Weißen See. SI hoch 3 steht übrigens für Sicherheit, soziale Inklusion und soziale Intelligenz. Drei Schlagworte für die Parkentwicklung. Denn hier musste sich etwas ändern, meinten auch viele Anwohnende. Zu viel Müll, zu viel Krach, zu viel Rücksichtslosigkeit. Es ist eben ein bunter und intensiv genutzter Park. Mittlerweile ist die Bank vom Graffiti befreit. Parkläufer Abdelhak und sein Kollege Mohammed machen sich wieder auf den Weg. Es sei immer etwas zu tun, erzählt Mohammed.
Wir müssen die Leute ansprechen, also zum Beispiel Hund an der Leine oder die Fahrräder, die hier fahren. Da müssen wir mit allen Leuten reden und einfach mal die Regeln sagen.
Sie müssen nicht weit gehen, bis die erste fahrradfahrende Person sich ihnen nähert. Doch gebracht hat das nichts. Sie fährt einfach weiter. Die Parkmanagerin Lilly Schott.
Laut dem Grünanlagengesetz darf man in Parkanlagen und Grünanlagen in Berlin kein Fahrrad fahren. Und das erkennt man an der Tulpe, also die Blume, auf dem Schild an den Parkeingängen.
Als kleine Zwischenbilanz ist Lilly Schott zufrieden mit den Maßnahmen, die sie mitorganisiert hat.
Von älteren Menschen werden sie öfter angesprochen und sagen, dass sie richtig einen Unterschied im Park merken, dass es besser geworden ist und ruhiger, schöner.
Das möchte eine Anwohnerin allerdings nicht bestätigen.
Was ich auch mitbekomme, ist einfach, wenn sich Menschen die ganze Nacht da aufhalten, direkt am See, da hört man Musik und Gebrüll und so. Aber das war von Anfang an eigentlich.
Miron Tenenberg war mit einem Parkläuferteam am Weißen See. Wir haben eben vom Leisepark in Prenzlauer Berg gehört, der früher ein Friedhof war. Aber nicht nur entwidmete Friedhöfe werden als Park genutzt, sondern auch die, die noch in Betrieb sind. Es gibt immer weniger Grabstätten, die von Angehörigen gepflegt werden, dafür mehr Menschen, die auf Friedhöfen einfach spazieren gehen. Ist das ein Trend? Das habe ich Tillmann Wagner gefragt. Er ist Geschäftsführer des Evangelischen Friedhofsverbands Berlin-Stadt-Mitte und unter anderem verantwortlich für die Friedhöfe an der Kreuzberger Bergmannstraße. Er meint, Friedhöfe waren schon immer ein Ort der Begegnung.
Also wenn man überlegt, im Mittelalter, also da war der Friedhof rund um die Kirche und da fand dann eben auch der Wochenmarkt statt. Also eigentlich waren die Friedhöfe ursprünglich auch immer ein Teil des Lebens, des aktiven Lebens. Das hat sich dann eben durch Krankheiten, Pest und was weiß ich nicht alles, kriegten die so ein Geschmäckle. Und dann gab es so dann wieder die Zeiten auch nach dem Krieg. Da ging man ja sonntags zum Flanieren auf den Friedhof. Da wurde sich vernünftig angezogen, es wurde sich schick gemacht, rausgeputzt. Und dann ging die Familie zu Opas Grab und dann wurde da gehakt, aber man traf die Nachbarn. Und das war so ein bisschen Sehen und Gesehen werden. Und davon zeugen ja auch gerade hier auf den historischen Friedhöfen die Grabanlagen, die Sie hier sehen. Das sind ja alles, nicht alles, aber viele opulente Grabmale. Das sind auch schon so Prestigeobjekte gewesen zu der Zeit. Deswegen habe ich da gar nichts dagegen, wenn die Friedhöfe belebt werden, aber eben trotz der Belebung als Friedhöfe, als ein Ort der Trauer auch dennoch respektiert werden. Ich sag mal, ein Großteil der Menschen versteht den Ort auch. Mittlerweile werden es aber immer weniger, die den Ort als solches respektieren.
Es gibt bestimmt verschiedene Nutzungen. Also da gibt es einmal die, die vielleicht auch stadthistorisch interessiert sind, ne? Die zu Gräbern gehen, die was aussagen über die Geschichte Berlins. Dann gibt es Leute, die lieben eine bestimmte Bank unter einem bestimmten Baum. Oder was gibt es da für Typen?
Also erstmal alle die, die Sie aufgezählt haben, die gibt es. Aber darüber hinaus, ich mache jetzt meine These auf und sage, das hat mit Corona so zugenommen. Es wurde überall gegessen auf den Friedhöfen. Wir hatten so viel Müll wie nie zuvor. Wenn jemand auf der Bank sitzt und isst da jetzt was, würde ich jetzt vielleicht noch nicht sagen. Aber wenn sich jemand Pizza auf dem Friedhof liefern lässt und dann kommt auch noch so ein Lieferfahrrad über den Friedhof geschossen und dann sitzen da fünf Leute und essen dort, finde ich das schwierig. Und da kann ich Ihnen
Da kann ich Ihnen ein
Beispiel nennen, tatsächlich sogar hier. Wir hatten eine sehr große Grabanlage, die wurde saniert, da stand ein Bauzaun drumherum. Und ich bin über den Friedhof gelaufen und sehe, dass da ein Lehrer mit seiner Schulklasse den Bauzaun geöffnet hat, sich auf diese Grabanlage gesetzt hat und er dort mit seinen Schülern ein Picknick veranstaltet hat. Wenn dann andere Leute Frisbee mit einem Jack Russell Terrier auf den Kriegs- oder Opfergräbern spielen, dann ist da eine Grenze, wo ich sage, sorry, raus, da vorne ist das Tor. Ich muss ehrlich immer an den gesunden Menschenverstand appellieren und sagen, ich schreie hier nicht rum, ich fahre hier nicht mit dem Rennrad, ich gehe hier nicht joggen. Das sind so ein paar Sachen und dafür versuchen wir eben auch bestimmte, ich sag jetzt mal, Zonen zu schaffen. Also wir haben hier hinten auf dem Friedhof in der Bergmannstraße den sogenannten Friedhofspark. Es gibt große Freiflächen, aber um da eben ein Angebot zu schaffen, dass man auch mal sagen kann, okay, ich bleibe hier, haben wir um die 50 Stuhlpaare. Sie stehen da hinten in der Fläche und das wird auch gut angenommen. Und das ist dann auch eher eben kein Verbot, du darfst hier nicht sitzen, sondern doch, du kannst dich hier hinsetzen, aber nimm dir bitte den Stuhl.
Wenn ein Friedhof immer mehr zum Park wird, dann heißt es ja auch, dass mehr Wert auf Grünflächen und die Anlage gelegt werden muss. Das ist ja auch eine Frage der Finanzierung, ne? Wie sieht das aus?
Ja, genau. Also gerade so jetzt ist es einfach schwierig dadurch, dass dauernd Bäume sterben. Also die vertrocknen einfach, sie müssen gefällt werden. Das heißt, wir haben in den letzten 3 Jahren einen immensen Zuwachs an Pflegemaßnahmen. Aber generell kostet ein Friedhof erstmal Geld alleine, dass er da ist. Sei es jetzt die Grundsteuer oder die Straßenreinigungsgebühren, BSR, Müll. Und das lässt sich eigentlich gar nicht über die Einnahmen, die Gebühreneinnahmen irgendwie finanzieren. Und deswegen hatte seinerzeit der Senat 2006 mit dem Friedhofsentwicklungsplan den konfessionellen Friedhofsträgern eben auch die Möglichkeit eröffnet und gesagt, ihr habt keinen Anspruch auf eine Kofinanzierung durch Kirchensteuermitteln oder eben durch generell Steuermitteln, so wie das bei den städtischen Friedhöfen funktioniert. Die werden alle subventioniert durch Steuergelder. Ihr könnt auch Teilflächen in eine sonstige Nutzung / Bebauung überführen. Und dadurch sollten dann auch die Friedhöfe wieder liquide werden. Und mittlerweile ist es einfach so, dass viele Projekte gar nicht mehr vorangehen. Ja, wir haben den Klimawandel und Friedhöfe sind grün und sind vielleicht auch der Hotspot der Biodiversität, wie manche Politiker auch sagen. Das stimmt alles, ist auch richtig, aber das hilft uns in unserer finanziellen Situation einfach nicht weiter. Also wir sind gezwungen, irgendwie unser strukturelles Defizit durch andere Einnahmen auszugleichen. Und wenn dann also solche schon seit Jahren in Planung befindlichen Bauprojekte nicht mehr vorangehen, weil es heißt, das Grün ist so wertvoll in der Stadt, dann muss die Lösung sein, ihr bebaut die Friedhöfe nicht und für diesen hohen Wert an Grün, den ihr habt, bekommt ihr dann einen Ausgleich. Nur Grün alleine hilft nicht, Grün muss gepflegt werden und das kostet eben Geld.
Das sagt Tillmann Wagner, Geschäftsführer des Evangelischen Friedhofsverbands Berlin-Stadt-Mitte. Wir streifen heute in unserer Sendung Leben durchs Grüne und besuchen Parks und Gärten in Berlin. Ein kleiner versteckter Park in Berlin-Neukölln ist der Comeniusgarten. Er ist dem Philosophen, Theologen und Pädagogen Johann Amos Comenius gewidmet, der Ende des 16. Jahrhunderts im heutigen Tschechien geboren wurde. Was das alles mit Neukölln zu tun hat und wie dieser sehr besondere Garten gestaltet ist, erzählt uns Clara Engelin.
Entstanden ist der Garten vor 30 Jahren auf der Brachfläche einer ehemaligen Mietskaserne mit Unterstützung der hier ansässigen Nachfahren der böhmischen Brüdergemeinde. Denn hier mitten im heutigen Neukölln hat sich im 18. Jahrhundert eine Gemeinde protestantischer Glaubensflüchtlinge aus Böhmen niedergelassen. Deren letzter Bischof, Johann Amos Comenius, ist nicht nur Namensgeber des Gartens, auf seiner Lehre basiert auch die Gestaltung des kleinen Parks. Comenius betrachtete die Seele als einen Garten, angelegt von Gott, vollendet durch Erziehung,
den wir pflegen und versorgen müssen und nicht einfach brach liegen lassen können. Vor allem wir als Menschen, aber eben dann auch in engem Kontakt mit dem, was da ist und was da wächst und lebt.
Nele Illner ist eine der Leiterinnen des Comenius-Gartens und arbeitet seit mehr als 10 Jahren hier.
So dass wir als Menschen ja eigentlich im Garten nur zu Gast sind und die hier leben, sind andere. Und unsere Aufgabe ist dann so umsichtig und schonend wie möglich hier durchzugehen.
Das bedeutet zum Beispiel, die Langgras-Kräuterwiese darf nicht betreten werden.
Das sieht man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick, aber diese Kräuterwiese ist voller Leben. Da sind bis zu 1500 Pflanzenarten und die wächst ja jetzt seit 30 Jahren. Da hat sie ihre stabile Artenvielfalt erreicht.
zur Freude junger Mütter und ihrer Kinder.
Ja, wir sind hier aus dem Kiez und kommen öfters her. Jetzt blüht hier alles auf. Na, Emil?
Ich wohne hier in der Ecke und komme bestimmt einmal die Woche hierher mit meiner kleinen Tochter, die hier sich frei bewegen kann, keine Autos, und so ein bisschen Enten sehen kann und die Natur sehen kann, wie Pflanzen wachsen.
Comenius' Lehre geht über das Erleben von Natur hinaus. Mit 8 Stationen, die sich zum Teil auch außerhalb des eingezäunten Gartenbereichs in der Nachbarschaft befinden, wird der Lebensweg des Menschen nachgezeichnet. Für Comenius ist jeder Lebensabschnitt eine Schule, die sich im Garten in verschiedenen Pflanzenbereichen wiederfindet. Dazu gehören die sogenannte Schule des vorgeburtlichen Werdens, die Akademie bis hin zur Schule des Todes.
Der ganze Garten ist eine Welt im Kleinen. All die Motive hier in der Gemeinschule kommen von Schulbüchern, die Comenius für die Grundschule geschrieben hat. Er war einer der Ersten, der die gefordert hat, dass Jungen und Mädchen, Arme und Reiche und verstörte und talentierte Kinder zusammen zur Schule gehen.
Comenius' Fokus auf Reformen in der Kindererziehung überträgt das kleine Team, das sich um den Garten kümmert, ins Heute. Seit 20 Jahren findet hier etwa Forschung mit Kindern statt. WissenschaftshistorikerInnen besprechen dann mit maximal 5 Kindern ungelöste große und kleine Fragen der Menschheit, die die Kinder umtreiben. In Themen wie dem Nichts, dem Himmel, Licht und Zeit finden auch Alltagsfragen der Kinder Platz. Und die Hochbeete im sogenannten Irrgarten werden zusammen mit Kita-Gruppen bestellt, die jeden Vormittag kommen und auch einen eigenen Schlüssel haben. Gerade sitzen auf der Wiese ein paar Erst- und ZweitklässlerInnen der anliegenden Richardschule. Sie experimentieren mit Sonnenlicht, das Abdrücke auf Papier hinterlässt. Um eine theoretische Vermittlung geht es gar nicht, betont Nele Illner.
Weil im Prinzip ist es genau so, dass der Garten weniger Comenius erklärt, als es erlebbar zu machen. Das liegt auch daran, dass für Comenius das Wichtigste das Selbstdenken, Selbstsprechen, Selbsthandeln ist.
Das sagt Nele Illner vom Neuköllner Comenius-Garten. Clara Engelin hat sie dort neben der Wildkräuterwiese getroffen. Lieber alles verwildern lassen? Das kann toll sein, ist aber nicht das Konzept des Britzergartens in Neukölln. Der gehört zu den Parkanlagen, die intensiv gepflegt werden und deren Besuch auch Eintritt kostet. Schließlich ist er aus der Buga entstanden, der Bundesgartenschau 1985. Das heißt, er feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Geleitet wird der 90 Hektar große Park vom landeseigenen Unternehmen Grün Berlin. Der Britzer Garten hat Stauden und Themengärten, eine Parkeisenbahn, einen großen Teich, Schafe, Ziegen, Esel. Er ist schon etwas Besonderes. Ich bin mit dem Objektleiter des Britzer Gartens, Osama Ahmad, früh morgens zu einem bemerkenswerten Ort im Park gegangen.
Wir stehen auf der Parkachse. Wir haben die Verbindung vom Massiner Weg bis zum Buko Adam. Die führt sich einmal quer durch den Park. Und das Ganze ist an kosmologische Zeiträume angelehnt. Wir haben hier einen Klangraum. Das ist ein Raum, wenn wir uns hier in die Mitte stellen und laut sprechen, dann ist das die Idee, dass der Schall auf uns zurückgeführt wird und wir diesen Raum erleben können. Das ist ein Schwingungsraum, ein gedachter Schwingungsraum.
Dabei stehen wir ja mitten zwischen Wiesen. Wie kann das hier alles schwingen?
Tatsächlich ist dieser Klangraum, in dem wir stehen, eigentlich ein Kunstwerk. Die Künstlerin hat sich damals gedacht, dass wenn hier Gruppen stehen und in Gespräch sind und in die Kommunikation gehen, dass sie dann diesen Raum erfüllen mit Schwingung, mit Resonanz und dass das in den Kosmos übergeht und über die Parkachse sich einmal durch den Park durchführt.
Also dieser Raum, den Sie gerade beschrieben haben, ist eine runde Fläche, asphaltiert und in den Boden eingelassen sind Metallfäden.
Das ist richtig, das sind Metallintarsien letztendlich. Die folgen auch der Achse durch den Park und die sind angelehnt an Himmelskörper. Wir blicken von dieser Fläche, auf der wir sind, blicken wir auf den Kalenderplatz und auf dem Kalenderplatz sind die Laufbahnen von verschiedenen Himmelskörpern aufgezeichnet und tatsächlich folgen diese Linien jeweils den Himmelskörpern. Das Gesamtkonzept hat die kosmologische Idee. Wir haben außerhalb der Buga vorne an der Morineallee den Rötefuhl. Das ist ein eiszeitlicher Fuhl, also eine Art kleiner Teich, der übrig geblieben ist aus der Eiszeit. Und Dort beginnend zieht sich sozusagen einmal durch den Park bis zum Bukowa Damm die Erdgeschichte und die Geschichte des Universums sozusagen durch. Und wir haben verschiedene Stationen, an denen Dinge zu erkennen sind, Anfang und Ende, ne? Also Leben, Tod. Es ist ja auch sehr eng verbunden mit Gartenphilosophie, das Vergehen von Pflanzen, das Aufgehen von Pflanzen. Und zu jeder Jahreszeit ist etwas anderes zu erkennen. Zum einen hier in dem Garten und zum anderen auch in den Kunstwerken.
Nun hat der Britzer Garten ja nicht nur hier diese kosmologischen Plätze, Orte, sondern da gibt es auch andere besondere Stellen. Also es gibt einen Hexengarten, es gibt einen geologischen Garten. Was sind denn ansonsten die Besonderheiten hier?
Wir haben natürlich auch aus landschaftsarchitektonischer Sicht und aus botanischer Sicht eine sehr große Artenvielfalt und viele Biotope, die für Berlin schon einzigartig sind. Wir haben fast 10 Hektar Wasser, in denen viele Amphibien leben, viele Fische, andere kleine Insekten. Wir haben eine sehr hohe Artenvielfalt, was das Thema Libellen angeht. Da machen wir auch ein Monitoring zusammen mit der Senatsverwaltung, dass wir prüfen, was für Tiere und Arten, also Flora und Fauna, wir im Park haben. Dabei konnte zum einem auch festgestellt werden, dass der Britzer Garten als ein großes Biotop für viele Trittbrettbiotope in der Innenstadt dient. Das heißt, dass wir ein Ausgangspunkt bzw. auch ein Zentrum sind für Arten, die nicht mehr so oft in der Stadt vorkommen. Und diese Arten haben dadurch die Möglichkeit, sich in der Stadt wieder zu etablieren.
Zum Beispiel?
Zum einen die Libelle und zum anderen sind es zum Beispiel Kröten. Krötenwanderung ist ja ein Thema, was uns jetzt wieder bevorsteht. Das ist im Britzer Garten ein Thema, was sehr groß ist und tatsächlich in den Anrainergebieten, in den Wohngebieten dann auch vorkommt und auch tatsächlich da die Artenvielfalt stärkt.
Nun ist der Britzer Garten umzäunt. Hier sind die Tore abgeschlossen, hier muss man bezahlen. Was macht das aus für so einen Garten?
Wir haben keine großen Vandalismusprobleme, wir haben keine starke Vermüllung. Wir können den Park so betreuen, dass er in der Qualität erhalten bleibt. Und wir können gewährleisten, dass die Besucher die Kinder auch frei herumlaufen lassen können, dass man sich auf einer Wiese niederlassen kann, ohne eben dann in Hundekot, Abfall oder Ähnliches treten zu müssen.
Nun ist die Eintrittspreispolitik so ein bisschen angepasst worden, wie es so schön heißt. Also das heißt, die Preise sind erhöht worden. Jetzt ab dieser Saison zahlen Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 2,50. Muss das sein? Also das kann für eine Familie ja ganz schön teuer werden.
Grundsätzlich ist die Preiserhöhung jetzt eine Notwendigkeit gewesen. Zum einen aufgrund der Haushaltslage sind auch uns die Mittel gekürzt worden und wir haben einfach einen Aufwand, den wir finanziell stemmen müssen. Und Sie müssen bedenken, dass wir in unserem Budget rund 40% über die Eintrittspreise generieren. Also wir finanzieren uns auch wirklich damit. Und zum anderen ist es ja auch der große Wunsch von Besuchern und Co., dass dieser Park so erhalten bleibt. Die Eintrittspreise sind erhöht. Wir hatten die letzten 7 Jahre trotz der hohen Bemühungen und der Qualitätserhaltung durch Grün Berlin keine Preiserhöhung. In den Wintermonaten bleibt der alte Eintrittspreis bestehen. Wir haben diese Thematik tatsächlich nur in den Sommermonaten.
Dieses Jahr wird der Britzer Garten 40 Jahre alt. Ja, was wünschen Sie ihm zum Geburtstag?
Also ich wünsche dem Britzer Garten mindestens weitere 40 Jahre, wenn nicht noch länger. Ich wünsche mir, dass wir weiterhin so ausgestattet sind, dass wir diesen Park auch in dem Umfang weiter betreuen können und dass wir ihn tatsächlich auch in diese anspruchsvolle Zeit überführen können. Es ist davon auszugehen, dass sich das Klima nicht zurückerholen wird. Ergo müssen wir schauen, dass wir gewappnet sind, dass es funktioniert. Und ich wünsche mir vor allen Dingen, dass dieses Naherholungsgebiet auch in der Gänze erhalten wird und dass hier nicht irgendwie Kahlschlag stattfindet und Gedankengänge aufkommen, diesen Park in eine andere Nutzung zu überführen.
Osama Ahmad ist Objektleiter des Britzer Gartens. Gestern wurde die Saison und damit das Jubiläumsjahr offiziell eröffnet. 40 Jahre Britzer Garten, Happy Birthday. Details finden Sie auf der Webseite britzergarten.de. Was wären die Berlinerinnen und Berliner ohne die ganzen Parks?
Also ich arbeite hier in der Nähe und hier komme ich wirklich dann her, um mich auszuruhen, so 10 Minuten, 20 Minuten. Und wenn das nicht da wäre, würde mir auf jeden Fall was fehlen.
Und das Schöne am Tempelhofer Feld ist, was so andere Parks nicht so wirklich bieten können, dass man ganz, ganz, ganz weit sehen kann. Und dieses weit gucken können, fast bis zum Horizont, das gibt keine andere Stadt her. Nur Berlin.
Na, da werden einige Cottbusser oder Brandenburger unter Ihnen wohl widersprechen wollen. Aber was wohl stimmt? Ein Besuch im Park kann den Horizont erweitern. In diesem Sinne, ab nach draußen und noch einen schönen restlichen Sonntag. Natürlich mit der App von RBB24 Inforadio auf dem Smartphone.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.